Ja, Herr, ich möchte dir ganz fest Danke sagen. Ich möchte dir Danke sagen für die Gelegenheit und die Möglichkeit, die wir heute Morgen haben, für hier zusammenzukommen, Herr. Für dich zu singen, für dich zu begegnen, von dir zu hören, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du unser Herz auftust, dass wirklich eine Begegnung möglich ist, dass wir ganz neu einfach dürfen, ja, dir ins Angesicht schauen, Herr, heute Morgen. Ich danke dir, dass du Andrea kannst brauchen, dass du ihr die richtigen Worte schenkst, dass du sie führst und leitest und sie einfach gut ausrüstest, Herr, mit deinem Heiligen Geist. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt in die Zeit hineinkommst. Danke vielmals. Amen.
Ich lese den Predigttext, das ist aus dem Matthäus 16, die Verse 21 bis 25. Wir können sie auch noch einblenden, zum Mitlesen. Nur mal ruhig. Wir warten noch. Ja? Ja. Ah, voilà. Technik immer wieder, hä? Voilà. So. Gut. Von da an sprach Jesus ganz offen mit seinen Jüngern darüber, dass er nach Jerusalem gehen musste und was ihn dort erwartete. Er würde vieles erleiden müssen. Er würde getötet werden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Doch Petrus nahm ihn beiseite und bedrängte ihn. Das darf nicht sein, Herr, sagte er. Das darf auf keinen Fall geschehen. Jesus drehte sich zu Petrus um und sagte: Geh weg von mir, Satan. Du willst mich in die Falle locken. Du siehst die Dinge nur mit den Augen der Menschen und nicht, wie Gott sie sieht. Dann sagte Jesus zu den Jüngern: Wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Matthäus 16 ist nicht das erste Mal, wo wir uns jetzt mit dem beschäftigen. Es ist für mich die dritte Predigt in Folge. Ich habe im Januar zu Matthäus 16, 13 bis 16 Predigt gehabt. Da haben wir es zusammen angeschaut, dass der Petrus, dass Jesus die Jünger fragt, was sie denn von ihm halten oder wer er ist für sie. Und der Petrus hat dort ja so einen Glanzmoment und bekennt Jesus als Gottes Sohn, als den Messias. Wir reden hier vom Petrus-Bekenntnis. Er sagt, du bist Christus, vom lebendigen Gott, der Sohn. Das war in Matthäus 16, 13 bis 16 gewesen. Daraufhin haben wir uns mit einem weiteren Abschnitt beschäftigt, dann im Januar. Ich habe das dann den Schlüsselmoment genannt. In Matthäus 16, 17 bis 20 sagt Jesus nachher, eigentlich an Petrus, wer er ist und was er mit ihm vorhat. Er sagt, du bist Petrus und auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Auch das ist ein Schlüsselmoment, ein Highlight für die Jünger, für den Petrus im Besonderen, weil da wie eine Verheißung drin hineinkommt, was er wird für eine Rolle spielen, auch im Bau von der Gemeinde und im Bau von Reich von Gott. Und heute ist jetzt eben der dritte Teil. Auf den wollte ich am Anfang auch hinzielen. Ursprünglich wollte ich das Thema Leiden aufnehmen und habe nachher gemerkt, das ist irgendwie zu viel auf einen Sturm. Es sind schlussendlich drei Predigten daraus geworden. Und heute sind wir jetzt bei dem dritten Thema, das ich genannt habe, das Entsetzen. Leiden darf nicht sein. Und das ist eben die Matthäus-Stelle, Kapitel 16, 21 bis 25. Es war mir schon lange ein Anliegen, das Leiden zum Thema machen. Weil ich das Gefühl habe, wir reden manchmal nicht so gerne und nicht so viel über das Thema, obwohl es ja ich würde jetzt mal behaupten, in allen unseren Leben eine Rolle spielt, obwohl wir alle konfrontiert sind. Ich merke auch in meiner Arbeit als Psychotherapeutin, ist das etwas vom Schwierigsten. Die Konfrontation mit leidvollen Situationen und das müssen wir mit auszuhalten, ohne schnelle Lösungen zu haben. Gleichzeitig, obwohl ich den Wunsch hatte, über das Leiden zu reden, habe ich auch gemerkt, ich habe so einen ziemlichen Respekt. Vielleicht habe ich auch darum jetzt ein bisschen kalte Füße. Über das Leiden reden, das ist heikel, das ist ein heisses Eisen. Es kann schwierig sein, weil man den Leuten nicht gerecht wird. Und von dem her hat mir eine Stelle oder eine Aussage von Paulus sehr geholfen, die ich gerne am Anfang stellen möchte. Paulus sagt nämlich im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 12, sagt er etwas, das ich auch für mich in Anspruch nehmen heute Morgen. Er sagt, jetzt schauen wir in einen trüben Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie auch ich durch und durch erkannt worden bin. Ich habe nicht den Anspruch, und ich bin froh, wenn ihr den auch nicht habt an mich, dass ich heute Morgen irgendwie euch eine plausible Lösung fürs Leiden und eine Auflösung auch, wie das Leiden und Gott unter einen Hut gehen, dass ich das euch bieten könnte. Das habe ich definitiv, die Möglichkeit habe ich nicht. Ich werde euch mitnehmen in einen Prozess, in ein Nachdenken, das ich gemacht habe in den letzten Wochen. Und ich werde klar deklarieren, was ich euch heute Morgen mit euch teile. Das ist Stückwerk, das ist ein Stückchen Erkenntnis vielleicht. Und ich hoffe, dass Gott bei euch das nachher auch weiterführt und vielleicht auch noch weitere Aspekte ins Spiel wird bringen. Ich werde jetzt Vers für Vers mit euch durch den Text durchgehen und meine Gedanken mit euch teilen. Im Vers 21 steigen wir ein, da heisst es eben, dass Jesus von hier weg, nämlich nach dem Petrusbekenntnis, dass er dann in dem Moment offen mit den Jüngern hat darüber reden, dass er eben nach Jerusalem muss gehen, was ihn dort erwartet. Und er sagt ihnen, er würde vieles erleiden müssen, er würde getötet werden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Das Messias-Bekenntnis, das kurz vor ihnen war, ist ein Höhepunkt, oder wir könnten auch sagen, ein Wendepunkt für Jesus und seine Jünger. Mir kommt es ein bisschen vor, wie wenn ihre Beziehung jetzt geklärt wäre. Sie ist irgendwie gefestigt. Nach 3 Jahren Weggemeinschaft weiss Jesus jetzt endlich, dass seine Freunde ihn und seine Mission verstanden haben. Und er hat das Gefühl, mal jetzt vertrauen sie mir wirklich. Wir könnten also sagen, naja, das ist jetzt ein Happy End, das ist doch super. Vielleicht ist es sogar der Auftakt zu dieser lang ersehnten Revolte gegen die römische Besatzungsmacht. Jetzt könnte es losgehen. Und ich weiss nicht, welche Szenarien den Jüngern damals in Caesarea Philippi durch den Kopf sind gegangen. Ich würde aber wetten, dass sie das, was Jesus jetzt sagt, in dem Vers 21, dass sie das nicht erwartet haben. Er sagt, wir müssen nach Jerusalem gehen und ich werde dort viel leiden. Ich werde getötet werden und am dritten Tag werde ich auferstehen. Jesus nutzt diesen feierlichen und irgendwie intimen Moment, um seinen Jüngern zum ersten Mal etwas von dem Leiden mitzuteilen, das Leiden anzukündigen. Er weiht sie ein, also für mich ist das auch wirklich ein Vertrauensbeweis. Er weiht sie ein ins Undenkbare. Er mutet ihnen Gottes Plan und Willen zu. Er erklärt ihnen, was geschehen muss und dass es geschehen muss. Und die Worte von Jesus, die sind brutal klar. Er schont weder die Jünger noch sich selber. Er sagt, er wird viel leiden, nicht wenig. Er sagt nicht nur das, er sagt, er wird getötet werden und er wird sterben. Und die Jünger bekommen hier eine Lektion, die extrem schwer verdaulich ist. Der Sohn von Gott geht dem Leiden nicht aus dem Weg. Und dieser Gedanke, der ist so fremd, so gewöhnungsbedürftig für die Jünger, dass Jesus in den folgenden Tagen und Wochen immer wieder wird von seinem Leiden reden. Weil das nötig ist, offensichtlich. Die Jünger tun sich nämlich unglaublich schwer damit, mit dem Schicksal, das Jesus hier tragen soll. Sie wehren sich instinktiv gegen das angekündigte Leiden und sie blenden sogar einfach so ein bisschen aus, was sie nicht wahrhaben wollen. Und das zeigt sich auch in der Reaktion von Petrus. Er nimmt Jesus auf die Seite, bedrängt ihn, heisst es da, das ist nicht nur nett, und sagt, das darf nicht sein, Herr. Das darf auf keinen Fall geschehen. Erst gerade noch ist der Petrus der Empfänger von einer göttlichen Offenbarung. Er erkennt Jesus als Messias. Und ich bin überzeugt, dass das Lob von Jesus und auch die Verheißung, die er nachher bekommt, den Petrus sicher beflügelt hat. Und umso härter ist jetzt da die Landung. Für den Petrus ist völlig undenkbar, was Jesus da ankündigt. Und er reagiert extrem emotional, mit Angst, mit Empörung, eben mit Entsetzen. Und das zeigt sich auch in der Art und Weise, wie er sich Jesus nähert. In verschiedenen Übersetzungen könnte man sagen, er bedrängt ihn, er beschwört ihn, er weist ihn zurecht. Er versucht schlicht und ergreifend, Jesus von dem absurden Plan abzubringen, ihm den auszureden, ihn zur Vernunft zu bringen. Und das zeigt sich auch in den Worten, die er hier wählt. Er sagt, nur nicht, bloß nicht, niemals, auf keinen Fall. Das ist nicht so ein bisschen säuferli, jetzt muss ich da ein bisschen intervenieren, sondern das ist Fadengrad. Und dann dünkt es mich spannend, dass der Petrus offenbar davon ausgeht, dass Gott höchst persönlich auf seiner Seite ist. Er ist überzeugt, das kann nicht Gottes Wille sein. Wenn Jesus der versprochene Messias ist, dann darf er nicht leiden und er darf schon gar nicht sterben. Also ist der Fall klar, Gott muss ihn bewahren und er muss das Schlimme verhindern. Er muss. Der Petrus sehnt sich nach einer Erfolgsgeschichte und wir können es ihm nicht verdenken. Jetzt, wo doch klar ist, dass der Jesus der Messias ist, jetzt kann doch die Rettung von Israel endlich in Tat umgesetzt werden und er möchte so gern Teil von dieser Mission sein. Es läuft doch gerade so richtig gut. Für Petrus sind die Worte von Jesus, stelle ich mir vor, wirklich wie eine kalte Dusche. Eine einzige, grosse Enttäuschung. Und die Erfahrung, die Petrus da in dem Moment macht, ich denke, die kennen wir wahrscheinlich alle. Ich würde mal davon ausgehen, dass wir alle uns instinktiv auflehnen gegen das Leiden. Das Leiden in unserem Leben, aber auch das Leiden in der Welt. Und das fängt vielleicht im Kleinen an, so mitten im banalen Alltag inne, und ist aber auch natürlich dann ein Thema, wenn wir mit Schicksalsschlägen zu tun haben, die das Leben wirklich existenziell überschatten. Im Kleinen vielleicht eine Grippe zum Ferienanfang. Eine Wohnungskündigung, vielleicht die falsche Lehrerin, die wir uns nicht gewünscht hätten für Kinder. Oder eine Lohnerhöhung, die nicht stattfindet. Ein Vertrauensbruch in der Partnerschaft, Verletzungen durch Freunde, das Leid an uns selber, die Erfahrung vielleicht von Sucht, unerfüllte oder zerbrochene Träume, Verlust, Krankheit und Tod. Die Palette ist sehr breit und ich möchte euch gerne einen Moment Zeit geben, dass ihr euch Gedanken macht für euch selber. Wo bist du dran mit dem Thema? Wo siehst du Not im Moment in deinem Leben? Wo leidest du? Welche Situationen machen dir zu schaffen? Für einen kurzen Moment, um bei euch selber dort auch vorbeikommen. Wir alle haben mehr oder weniger bewusst den Anspruch, dass Gott uns vor Krise, Krankheit und Tod bewahren muss. Das Leiden darf nicht sein. Das ist nicht fair. Und vor allem kann es unmöglich Gottes Absicht sein. Und darum halten wir die Tatsache, dass Gott Leiden und Ungerechtigkeit nicht verhindert und auch nicht ausmerzt, das halten wir auch schlecht aus. Es fällt uns unglaublich schwer, den liebenden Gott und das Leiden unter einen Hut zu bringen. Die Bibel hat auch eine andere Sicht und ich bin sehr froh um das. Die Bibel lässt uns nämlich dazu ein, genau diesen Spagat zu lehren. Sie klammert das Leiden nicht aus. Sie redet es nicht schön, sie biegt es nicht gerade. Sie thematisiert das Leben in der ganzen Bandbreite, in allen Höhen und Tiefen. Sie erzählt von menschlichen Tragödien, von Irrwegen, von Schuld, von Angst und Verzweiflung. Ich würde behaupten, die Bibel lehrt uns eigentlich, dass das Leiden zum Leben dazugehört. Das wird zum Beispiel sichtbar in den Psalmen. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, 2/3 von allen Psalmen sind Klagepsalmen, nicht Lobpsalmen. Wenn ihr mal ein Müsterli wollt, euch näher zu Gemüte führen, empfehle ich euch Psalm 88. Dann müsst ihr euch aber ein bisschen wappnen, das ist recht heftig, was dort steht. Oder auch das Buch Hiob, 42 Kapitel lang, einfach nur die Frage nach dem Sinn vom Leiden. Und es hört nicht auf, nachdem Jesus stirbt und aufersteht, sondern auch im Neuen Testament, in der jungen Gemeinde nachher, wird das Leiden als eine Herausforderung immer wieder thematisiert. Paulus sagt im Römerbrief zum Beispiel, Römer 8, 18 bis 22, ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die Gott uns später schenken wird. Er geht davon aus, im Hier und Jetzt, in unserem irdischen Dasein, gehört das Leiden dazu. Er sagt, alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Punkt. Ist so. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Und dann noch einmal, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Der Petrus wehrt sich. Und seine Argumente sind menschlich gesehen nachvollziehbar, sind völlig plausibel. Er reagiert, wie ich glaube, auch würde reagieren in dieser Situation, weil er Mensch ist, weil er menschlich denkt und weil er Menschliches im Sinn hat. Jesus hat aber eine andere Optik. Er durchschaut, was hier abläuft in dem Moment. Und er realisiert, dass es Satan ist, der hinter dieser allzu logischen Argumentation steckt. Darum dreht sich Jesus zwar zum Petrus um, aber spannenderweise spricht er nicht seinen Freund direkt an, sondern er wendet sich an Satan hinter diesen Worten von Petrus. Er sagt ziemlich heftig, geh weg von mir, Satan. Du willst mich in die Falle locken. Du siehst die Dinge nur mit den Augen der Menschen und nicht, wie Gott sie sieht. Das ist im Vers 23. Jesus realisiert da etwas. Er realisiert, dass Satan die Ängste von Petrus gerade ausnützt. Er durchschaut und entlarvt die Absicht von Satan. Der will nämlich Jesus daran hindern, seinen Auftrag zu erfüllen. Und das entspricht seinem Wesen, das kommt auch zum Ausdruck im Wort Satanas. Das bedeutet nichts anderes als hemmen, hindern, stören oder anfinden. Als Widersacher ist er gegen die Sache von Gott. Und er versteht sich darauf, menschliche Schwächen, Momente von der Angst, von der Not, von unseren Fragen zu nutzen, auszunutzen, um uns gegen Gott aufzubringen, um wie einen Keil zwischen uns und Gott zu treiben. Und uns muss bewusst sein, die Worte von Petrus, die er da sagt, die bringen Jesus wirklich in Gefahr. Das ist nicht ganz so locker. Wir lesen, dass sie ihm zum Ärgernis werden, zu einer Versuchung, zu einer Falle. Jesus ist Mensch. Er könnte schwach werden, er könnte sich von seinen Gefühlen leiten, er könnte versuchen, das Leiden zu umgehen und seinen Willen über den Willen von Gott zu stellen. Er musste kämpfen mit Versuchung, das sagt Paulus im Hebräer 4,15. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Mir ist so durch den Kopf, dass Jesus sich vielleicht in dem Moment an die Tage zurückerinnert, wo er in der Wüste war, ganz am Anfang von seinem Wirken. Dort hat er ja Satan zum ersten Mal kennengelernt, in Matthäus 4 ist das beschrieben. Und er hat damals wie so realisiert, mit wem er es zu tun hat, wie Satan vorgeht, wie er argumentiert und wie er eben versucht, wie ein Keil zwischen Jesus und seinem Vater, zwischen ihm und seinem Auftrag zu treiben. Und wir wissen, dass Jesus schon damals die Prüfung bestanden hat. Er hat sich radikal von seinen menschlichen Bedürfnissen distanziert und er hat an Gottes Willen festgehalten. Und jetzt hier in Caesarea Philippi macht er das wieder. Er wehrt sich und zwar heftig. Jesus distanziert sich radikal von der Versuchung. Aber, und das finde ich höchst berührend, er lehnt nicht den Petrus ab als Freund. Er schickt ihn nicht weg. Er entlässt ihn nicht, auch nicht aus dem Dienst. Er erklärt den Petrus nicht für gescheitert. Das Einzige, was er macht, er erinnert den Petrus daran, an seinen Platz in der Nachfolge. Er hat ihm wie einen Spiegel hin und zeigt ihm, wie er als Mensch funktioniert und wie er eben so in die Nachfolge wieder einsteigen soll. Der Ausdruck «weg von mir» heisst wörtlich «hinter mich». Wir können also sagen, dass Jesus dem Petrus da wie sagt, «Los, vergiss nicht, wo dein Platz ist. Vergiss nicht, in deine Nachfolge hineinzugehen.» Der Petrus ist ein Nachfolger, ein Jünger von Jesus und nicht sein Meister. Und das muss er nachher ein paar Tage später gerade noch einmal lehren. In Matthäus 17 ist die spezielle Situation, wo Jesus auf dem Berg verklärt wird. Und dann ist es wieder der Petrus und findet, es ist gerade so schön, er will für Jesus, Mose und Elia dort Hütten bauen. Und dort wieder macht Jesus ihm klar, schau, Jerusalem ist das Ziel. Das Leiden ist der Weg. Und so wunderbar die Erfahrung auf dem Berg oben ist, das Tal vom Leiden bleibt Jesus nicht erspart. Es gehört zu Gottes Heilsplan. Jetzt wendet sich Jesus noch an die ganze Jüngerschar. Er sagt zu ihnen, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Vers 24. Jesus macht seinen Freunden nichts vor. Das finde ich sehr beruhigend. Jetzt, wo er den Leidensweg angekündigt hat, jetzt, wo die Karten wie offen auf dem Tisch liegen, lässt er die Jünger hochoffiziell ein, die Kosten noch einmal zu überschlagen. Er macht wie deutlich, die Nachfolge, die ist zwar freiwillig, er sagt, wer mir nachfolgen will, das ist nicht ein Müssen, wir haben eine Wahl, aber wenn und nachfolgen, das heisst auch sich selber zurückstellen. Das ist das Programm, das Jesus dazu einlädt. Und ich finde es sehr verständlich, dass die Jünger hier leer schlucken. Und vielleicht wird auch uns klar, da Jesus er fordert eigentlich eine radikale Abkehr von unseren menschlichen Vorstellungen, wie gelingendes Leben müsste aussehen und vielleicht auch, wie ein Leben mit Jesus müsste aussehen. Ich möchte die drei Ausdrücke noch ein bisschen näher anschauen. Es sind ja nicht ganz so vertraute. Selbstverleugnung ist da der erste Auftrag, den Jesus gibt. Selbstverleugnung bedeutet nicht Selbstzerstörung und es bedeutet auch nicht Selbstaufgabe. Es geht vielmehr um Selbsthingabe. Es geht darum, mein Wollen, mein Wille, Jesus, Gottes Wille, zu unterordnen. Das griechische Wort für Selbstverleugnung heisst Nein sagen oder sich weigern. Nein sagen zu allem, was Gott in Frage stellt oder seiner Sache zuwiderläuft. Nicht meine Vorstellungen, nicht meine Gefühle, Wünsche, Erwartungen stehen im Mittelpunkt, sondern eben das, was Jesus möchte. Und entsprechend ist auch nicht mein Glück so zentral, sondern Gottes Heilsplan mit dieser Welt. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, aber mich kostet das bereits etwas. Schon nur das, das Loslassen, ist schon mit Kosten verbunden. Das mehr zurückstellen, ist kostspielig. Es ist bereits ein Stück weit Teil vom Leiden. Ich kapituliere vor Gott, ich lasse Gott Gott sein und vertraue ihm als Schöpfer und Herr über mein Leben. Der zweite Begriff ist das Kreuz auf sich nehmen. Das hat den Ursprung dort drin, dass die ersten Christen wirklich verfolgt sind worden. Für sie ist das wortwörtlich gewesen. Sie sind immer wieder, hat es Leute gegeben, die am Kreuz gelandet sind. Sie sind gestorben für ihren Glauben. Für uns heute, auch hier in Europa, bedeutet das Kreuz auf sich nehmen in der Regel nicht, dass wir als Märtyrer sterben für die Sache von Gott. Aber es bedeutet eben gleich etwas. Es heisst eigentlich, es ist eine radikale Bereitschaft, die Gott da von uns fordert, dass ich bereit bin, für meinen Glauben alles aufzugeben, wenn es Gott würde fordern. Und das ist noch das eine. Ich habe das Gefühl, das passiert gar nicht so häufig. Aber mir ist neu wichtig geworden, auch hier mit dem Petrus, es bedeutet eben auch, den Glauben dann nicht aufzugeben, wenn Gott mir nicht gibt, was ich mir wünsche oder von ihm erhoffe. Das Kreuz auf sich nehmen, ich wiederhole das nochmal, heisst bereit sein, alles aufzugeben für meinen Glauben, wenn es dann nötig werden sollte, wenn Gott das fordert. Aber es heisst genauso, den Glauben eben nicht aufzugeben, dann, wenn es anders läuft, als ich mir das vorgestellt habe und wenn Gott mir nicht gibt, was ich verlange oder mir von ihm erhoffe. Letztlich geht es darum, immer wieder Ja zu sagen zum Leben, wie es ist, zu meiner Menschlichkeit, zu meiner Verletzlichkeit und eben in allen Lebenslagen an Gottes Treue festzuhalten. Der Paulus formuliert es im Galater 2, 21 so: Ich lebe mein vergängliches, anfälliges, verletzliches Leben, das ist unsere irdische Realität. Und dann kommt aber eine himmlische Perspektive, im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Nachfolge bedeutet einzwilligen in Gottes Weg, das zu respektieren, was er Jesus, seinem Sohn, zugemutet hat, aber auch das zu respektieren, was er mir in meinem Leben und auch in meiner Nachfolge zumutet. Es ist eine heftige Aussage, aber mir ist das neu bewusst worden, dass Gott offenbar sich wünscht, dass wir ihm so bedingungslos vertrauen, dass wir uns auf Gedeih und Verderb, ist ja so eine Redewendung, dass wir uns auf Gedeih und Verderb ihm ausliefern. Und das erst noch freiwillig. Jesus sagt dann noch, wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Das ist wieder halt so ein Satz, der unsere Logik auf den Kopf stellt. Das passiert ja nicht selten in den Evangelien. Ich bin sogar der Meinung, dass eigentlich das ganze Evangelium nüchtern betrachtet für unsere menschliche Vernunft eine kleine Zumutung ist. Ich habe das auch schon himmlisch für Anfänger genannt, dass wir wie eine Fremdsprache lernen müssen. Und wir sind wirklich in einem Spannungsfeld. Das macht der Paulus im 1. Korintherbrief deutlich im Vers 23 bis 25 vom 1. Kapitel. Da beschreibt er das Spannungsfeld, wo wir drinnen sind. Und was da in Klammern steht, habe ich eingefügt. Also das ist eine Interpretation von mir. Wenn wir also Christus als den Gekreuzigten, das heisst aus den Leidenden, verkünden, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Für die aber, die von Gott zur Erlösung berufen sind, Juden wie Nichtjuden, ist Christus, eben zmitzt im Leiden, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Der scheinbar absurde Plan Gottes, wo eben das Leiden zulässt, ist immer noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen und die Schwäche Gottes, der Leiden nicht verhindert, ist weitaus stärker, als die Menschen sind. Der scheinbar absurde Plan Gottes, der Leiden zulässt, ist immer noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen. Und die Schwäche Gottes, wo er das Leiden nicht verhindert, ist weitaus stärker, als die Menschen sind. Gott stellt unsere Logik auf den Kopf. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Aber wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Ich finde es tröstlich, dass Jesus diese Lektion auch hat müssen lernen. Auch er hat müssen das Leben loslassen. Er ist gestorben und er hat es müssen loslassen, um es zu gewinnen. Er hat das ewige Leben durch die Auferstehung bekommen. Und auch für ihn war das ein Vertrauensschritt gewesen. Jesus, das muss uns klar sein, Jesus hat keine Erfahrung gehabt mit dem Sterben. Und schon gar nicht mit dem Auferwecktwerden. Jesus hat sich einfach ganz auf den Plan von Gott verlassen. Und die Einwilligung in den Willen vom Vater ist auch ihm nicht leicht gefallen. Das ist mit Angst und mit Leiden verbunden gewesen. Das wird im Garten Gethsemane deutlich. Wir nähern uns ja Karfreitag. Dort sagt Jesus in Matthäus 26, 42, und die Worte sind klar und heftig. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Ich zerbleche fast unter der Last, die ich zu tragen habe. Abba, Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen und erspare mir das Leiden. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Jesus hat das Leiden nicht gewählt und er hat es auch nicht gewünscht. Er hat sich nicht nach dem gesehnt. Aber Jesus hat das Leiden als Teil vom Plan von Gott in Kauf genommen. Er hat sein Leben hergegeben, weil er dem Vater vertraut und Menschen geliebt hat. Und er hat durch diesen Schritt das ewige Leben für uns, für seine Kinder, für seine Nachfolger gewonnen. Wir haben am Anfang dieser Predigt sind wir in dem Caesarea Philippi gewesen, wo Jesus sagt, schaut, wir müssen nach Jerusalem, ich muss leiden, ich muss getötet werden. Und wir haben gesehen, dass die Leidensankündigung, die erste Leidensankündigung, eingeschlagen hat wie eine Bombe bei den Jüngern. Ich vermute, dass die Jünger nach dieser unerhörten Botschaft so durcheinander und in einem Tumult waren, dass sie den letzten Teil von dem, was Jesus nachher gesagt hat, gar nicht mehr gehört haben, den letzten Satz. Er sagt nämlich, am dritten Tag aber werde ich von den Toten auferstehen. Dieser Satz ist der Schlüssel. Das ist die österliche Hoffnungsbotschaft. Am dritten Tag werde ich von den Toten auferstehen. Da drin liegt das Geheimnis. Da finden wir nicht nur eine Lösung in schwierigen Situationen, sondern wir finden Erlösung. Das Leiden hat nicht das letzte Wort. Nicht mal der Tod ist endgültig, weil Jesus den Tod überwunden hat. Er ist auferstanden. Er hat mitten im schrecklichsten Leiden innen, in der scheinbar grösste Niederlage, der grösste Sieg errungen. Was also bedeutet es, Christus nachzufolgen, an ihn zu glauben? Das hat sich Hans-Joachim Eckstein, ein Theologe, auch gefragt. Und er ist zu einem sehr einleuchtenden Ergebnis gekommen. Er fragt, was bedeutet es nun, an Christus zu glauben? Freude oder Traurigkeit? Gewinn oder Verlust, Stärke oder Schwachheit, Frieden oder Kampf, glücklich sein oder leiden. Und dann kommt er zu dem Fazit, beides. Beides. Und das Erste mitten im Zweiten. Ich komme zum Schluss. Der Theologe Karl Rahner hat einmal gesagt, die Unbegreiflichkeit des Leidens ist ein Stück der Unbegreiflichkeit Gottes. Eine gewisse Spannung bleibt. Gleichzeitig hoffe ich aber, dass meine Predigt euch vielleicht ein bisschen zu einer Hilfe werden kann, ein Stückchen mehr zu entspannen. Ich hoffe, es ist euch deutlich geworden, auch gerade durch Petrus, dass Gott nicht von uns erwartet, dass wir schwierige, schmerzhafte Situationen freudig begrüßen oder irgendwie stoisch ertragen. In dem Zusammenhang ist es ja auch spannend, vom Hiob hört man immer das Zitat, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Das ist das, was immer so zitiert wird. Aber er ist in den ersten zwei Kapiteln ist er stoisch. Und nachher kommen x Kapitel, wo er mit Gott hadert. Mensch sein ist erlaubt. Das ist für mich die grösste, kraftvollste Botschaft, die die Bibel hat. Mensch sein ist erlaubt. Hadern, zweifeln, fluchen, klagen, ringen, streiten, all das hat seinen Platz. Und die Bibel leitet uns sogar dazu an. Und was mir neu oder erstmals bewusst ist worden, Jesus hat es uns vorgemacht. Wir lesen im Hebräer 5,7 davon, wie Jesus mit dem Leiden umgegangen ist. Es heisst so, als er noch auf der Erde lebte, hat Jesus sich im Gebet mit Bitten und Flehen an Gott gewandt, der ihn vom Tod retten konnte. Mit lautem Rufen und unter Tränen hat er seine Not vor ihn gebracht. Weil er treu zu Gott hielt, ist er schließlich auch erhört worden. Jesus hat es uns vorgemacht. Wir dürfen Mensch sein, wir dürfen vor Gott Mensch sein, wir dürfen uns schwer tun. Gottes einziger Wunsch ist, dass wir zmitzt im Leiden, zmitzt in schwierigen, herausfordernden Lebenssituationen an ihm festhalten. Dass wir seine Nähe suchen, dass wir ihn ehren, der Logik und unseren Gefühlen zum Trotz. Glauben bedeutet, uns in Gott festmachen. In Beziehung bleiben. Auch gerade dann, wenn wir Gott nicht verstehen können. Wir sind Menschen und wir sehnen uns nach Lösungen. Das bleibt. Aber Gott bietet uns unendlich viel mehr. Er bietet uns ein Mit-uns-Sein im Leiden, Gemeinschaft im Leiden. Er bietet uns Erlösung, zumindest in allem Ungelösten. Und er bietet uns ein ewiges Leben, das über den Tod rausgeht. Ich werde Jesus Schlusswort geben. Im Johannes 16, 23 ermutigt er uns, indem er sagt, so habt auch ihr jetzt Trauer. Da gibt es Leiden in eurem Leben. Aber ich werde euch wiedersehen. Jesus kommt wieder. Dann wird euer Herz sich freuen und niemand nimmt euch eure Freude. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Unsere Fragen, alles Ungelöste, alles Schwierige, wird ein Ende finden. Ich möchte beten. Jesus, ich bin tief dankbar, dass in deinem Wort steht, was in deinem Wort steht. Und dass dein Wort so viel mit unserer menschliche Realität zu tun hat, so viel mit unseren Abgründen, mit unseren Fragen, mit unserem Ringen. Ich möchte dir Danke sagen für alles, was gut ist, für alles, was wir Grund zum Danken haben, für alles, was wir Grund zum Staunen haben, wo wir ja, uns als Beschenkte immer wieder erfahren von dir. Ich möchte dir aber auch danken, dass das Leiden dürfen Teil sein von unserem Leben, Grenzen, Fragen, Ringen. Und dass das Platz hat und dass es auch in deinem Wort Platz hat. Dass du es letztlich uns vorgelebt hast, wie schwierig es ist, das Leiden zu konfrontieren, uns dem auszusetzen, uns dem zu stellen. Und dass du uns aber auch verheißest, dass sich das lohnt, dass wir, wenn wir an dir festhalten, wenn wir auf dich schauen. Danke, müssen wir nicht Übermenschen sein, müssen wir nicht irgendwelche Helden sein, aber ladest du Gott uns wirklich ein, dass wir mit allem, was uns bewegt, mit allem, wo wir drinstecken, wirklich vor dir kommen. In der Beziehung zu dir bleiben, uns in dir festmachen. Und dass wir darauf vertrauen und wissen, dass du heute, jetzt, in diesen Tagen hier auf dieser Erde schon mit uns bist, uns nicht im Stich lässt. aber dass wir auch über das Leben aus wirkliche Perspektiven haben, die uns Hoffnung geben darf, die mit Ostern zu tun hat. Ich möchte dir einfach Danke sagen und möchte dich bitten, dass du uns begleitest, jedes Einzelne, wo wir dran sind, wo wir herausgefordert sind, und dass wir uns dürfen wirklich immer wieder auf dich werfen und an dir festmachen. Amen.